Wer von euch Männern ist, jetzt geht es nur um die Männer, also Frauen, ihr könnt weghören, es geht erstmal wirklich nur um die Männer. Wer von euch Männern ist unter 1,80 Meter? Unter 1,80? Ja, gibt es ein paar? Okay. Ihr habt ein Problem, also wir, ne? Ich schließe mich damit ein. Und zwar, wir sind eine ganze Ecke unter dem Durchschnitt. Und noch schlimmer ist, wir sind weit von dem entfernt, was sich so die Durchschnittsfrau wünscht. Also, wenn man nach dem renommierten Unternehmen Elitepartner geht, dann sind die Männer mit 1,88 Meter diejenigen, die bei Frauen die besten Karten haben. 1,88 Meter, gibt es jemanden mit Idealgröße hier? 1,88? Alex. Alex ist weg. Sorry, Alex, der hört das jetzt nicht. Kleine Männer dagegen. Also große Männer haben auch Schwierigkeiten, aber kleine Männer dagegen, die haben das Problem, dass sie sich beweisen müssen, dass sie den großen Männern ebenbürtig sind. Und klein waren viele Männer in der Geschichte, die Großes erreicht haben. Also ihr kennt Napoleon Bonaparte und so weiter, ne? Diese 1,60-Typen. Gibt es auch heute noch übrigens. Gregor Gysi ist 1,65, muss ich nachsehen. Nicolas Sarkozy 1,64. Oder auch einige Leute, die viel in der Welt bewegt haben. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, alle unter 1,70, Winston Churchill, Bruce Lee. Keine Ahnung, wer dein Held ist. Und einer von den Menschen, die auch relativ klein ist, ist zum Beispiel Silvio Berlusconi. Da sind wir auch schon bei dem Typ Mensch, um den es heute geht. Ich lese aus Lukas 19. Eine Bibeltext, wenn du dein Telefon dabei hast, such einfach eine Übersetzung, eine Bibelübersetzung. Google hilft dir dabei, einen Bibeltext zu finden aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war. Und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn von dort dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte der Herr hinzu: Er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus ist einer von den kleinen Männern dieser Welt oder war einer. Klein damals bedeutet wohl, dass er um die 1,50 groß war, nach damaligen Verhältnissen. Man war damals etwas kleiner. Klein sein bedeutet aber offenbar nicht so das größte Problem in seinem Leben. Der Name Zachäus heißt der Gerechte oder der Reine. Und da ist schon etwas Ironie im Spiel, wenn man seinen Ruf ansieht. Zachäus ist wohl der Besitzer einer Zollstation in Jericho. Jericho war damals, wir können mal die Folie von den ersten Versen wieder haben, die erste Folie von dem Bibeltext. Jericho war damals eine wohlhabende Stadt, die größte und wohlhabendste Stadt, die es in Palästina gab. Das heißt, dort war ein riesiges Zollaufkommen in dieser Stadt. Zöllner waren damals keine Beamten, wie wir heute Beamte hatten, sondern sie waren freiberufliche Unternehmer, die sich dann eine Zoll- oder Zöllnerlizenz ersteigert haben. Also so wie Mobilfunkfrequenzen oder keine Ahnung, was man sich noch alles ersteigern kann, Emissionshandel und so. Und damit kannst du dann vieles machen und viel Geld verdienen. So auch Zachäus. Und offenbar war er richtig gut darin. Er hat für die Besatzer, für die Römer, die damals die Vorherrschaft im Land hatten, die Zölle eingetrieben. Und um sein Unternehmen am Laufen zu halten, und er ist natürlich darauf aus, Gewinn zu erwirtschaften, schlägt er auf den Zoll noch etwas mehr auf. Und dann kann es schon mal passieren, dass du, wenn du, man kann sich das so vorstellen, wenn du heute deinen Personalausweis neu beantragst, den elektronischen oder was auch immer du haben möchtest, bezahlst du 28,80 oder 22,80, je nachdem, wie alt du bist. Und es kann natürlich passieren, Das wird bei uns nie passieren, aber um das vorzustellen, du gehst zum Schalter und weißt genau, laut Gebührenordnung der Stadt Berlin kostet das Ganze 28,80 Euro, weil...
Und dann präsentiert der Beamte oder der Sachbearbeiter so eine Rechnung mit 182
Euro, weil er noch ein paar extra Ideen hat, wofür er Geld braucht. So ähnlich war das mit Zachäus. Die Menschen waren empört, aber sie hatten keine Chance. Denn schließlich musste jemand, der durch Jericho hindurchzog, auf einer der großen Handelsstraßen oder in die Stadt reinging, um dort seine Sachen zu verkaufen oder seine Dienstleistungen an den Mann zu bekommen, der musste da rein, sonst hatte er kein Überleben. Also was folgte? Mürrisch bezahlte man den völlig überteuerten Zoll und schlug das am Ende auch wieder auf seine eigene Rechnung drauf, wenn man irgendwo jemandem eine Rechnung schrieb. Welchen Ruf Zachäus hatte, kann man sich ausmalen, weil jeder irgendwie da durch musste und jeder hat es gespürt, dass in dem System irgendetwas nicht stimmt. Und der Zachäus, der wohl einer der reichsten Zollunternehmer dort gewesen ist, das war der Raffzahn. Das war wahrscheinlich sein Ruf. Sie waren die Abzocker, die Nation, die den Hals nie voll bekommen konnten und die auch noch mit den Besatzern gemeinsame Sache machten. Er war also absolut verachtet. Ich kenne das ein bisschen. In unserer Welt ist es unvorstellbar. In unserem Land ist es unvorstellbar. In der westeuropäischen Kultur ist es unvorstellbar. Bei Behörden. In der Wirtschaft sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Um dort Aufträge zu bekommen, muss man sich schon anstrengen und gewisse Extraleistungen erbringen. Aber in anderen Ländern der Welt ist das gang und gäbe. Wenn du in Kenia einen Führerschein verlängern möchtest, dann gehst du zu dem Schalter und der Beamte, der wird dir ein Formular aushändigen. Mittlerweile gibt es das hoffentlich im Internet. Du kannst das Formular ausfüllen und gehst dann hin. Und dann wird er in der Regel ein Extra-Formular verlangen. Du gehst also wieder, suchst irgendjemand, der weiß, wo es das Formular gibt, weil er sagt, keine Ahnung. Geht weiter, du gehst weiter, besorgst das Formular, gehst wieder hin zum Schalter, stellst dich wieder an in einer Schlange, wo es eine halbe Stunde dauert, bis du überhaupt drankommst. Dann händigst du ihm das Formular aus und dann erinnert er dich netterweise daran, dass es da noch zwei andere gibt, die du extra noch einreichen müsstest. Und das ganze Spiel ist so gestrickt, dass du irgendwann die geniale Frage stellst, kann man denn das Verfahren nicht ein bisschen beschleunigen? Und dann leuchten die Augen. Endlich sind wir beim eigentlichen Geschäft. Denn die Staatsbeamten in Kenia sind nicht so sehr gut bezahlt und jeder freut sich über ein bisschen extra Einkommen. Habe ich selbst erlebt, 3 oder 4 Mal. Und es ist echt mühsam, dort sauber zu bleiben. Es ist echt mühsam, sich immer wieder hinten anzustellen, sich vorher alle Informationen einzuholen und dort an der Stelle stur zu bleiben und zu sagen, Moment, das sind die Gebühren für den Ausweis. Das ist das, was Ihnen Ihr Vorgesetzter aufgetragen hat. Und das machen wir jetzt so. Ist das okay? Das ist schwer. Okay, ich gehe nicht weiter ins Detail. Aber das Bemerkenswerte an dieser Geschichte sind einige Sachen, die einfach herausstechen bei Zachäus. Das erste ist, Jesus kehrt gerade bei Zachäus ein. Wenn es darum geht, wie ruiniere ich meinen Ruf, hat Jesus hier 10 von 10 Punkten. Denn Jesus ist ja der, den die Menschen nachlaufen, die begeistert von ihm sind und sagen, hey Jesus, du bist ein ganz Großer, hier kommt was dabei raus. Und was macht er jetzt? Es gibt glücklichere Leute, mit denen er sich in Jericho zusammensetzen könnte. Aber er geht ausgerechnet zu Zachäus, der mit den Besatzern gemeinsame Sache macht, der einfach ein mieses Punkt, Punkt, Punkt ist, den alle Leute hassten, weil sie genau wussten, dein Reichtum, den hast du dir mit unserem Geld erschlichen. Nicht erarbeitet, sondern erschlichen. Aber irgendwie scheint Jesus der eigene Ruf nicht so sehr zu interessieren. Denn ganz bewusst geht er auf Zachäus zu. Und sucht sich ihn als Quartier aus. Es war eine schlechte Gesellschaft, offenbar. Aber das störte Jesus nicht weiter. Das war eben so. Und das ist doch bemerkenswert, aber nicht das Besondere in der Geschichte hier. Ein zweites, wo man aufmerkt, ist, Zachäus möchte Jesus sehen. Interessant. Wie kommt so jemand dazu, der eigentlich ganz andere Gedanken hat und dessen Day-to-Day-Business sich nicht wirklich mit Jesus-Ethik übereinbringen ließ, wie kommt er dazu zu sagen, ich habe Interesse an Jesus, der interessiert mich irgendwie. Irgendetwas lässt ihn an Jesus fragen. Und Jericho, die Stadt, im Gegensatz zu anderen Städten, war weitläufig. Das heißt, man hatte große Alleen gehabt, die Stadt war reich, da waren die Häuser nicht dicht an dicht gedrängt, sondern man hatte Alleen, das heißt Straße mit Bäumen und viel Platz. Folglich musste Zacharias, wenn er Jesus sehen wollte und das vorhatte, irgendwie das aus der Distanz zu tun, konnte er nicht auf ein Haus klettern, das wäre zu weit weg, sondern ist auf einen Baum geklettert. Und mal ganz abgesehen davon, dass ältere Männer, der er wahrscheinlich schon ist, nicht auf Bäume klettern in der damaligen Kultur, wollte er das trotzdem aus der Distanz beobachten. Jesus, irgendetwas hat ihn fasziniert. Die direkte Begegnung war ihm wahrscheinlich zu viel des Guten. Keine Ahnung warum, aber dieser raffgierige Gauner hat sich für Jesus interessiert. Er klettert also in den Baum rein und ist dort in gewisser Weise versteckt. Er will vielleicht auch nicht so richtig gesehen werden. Es scheint irgendwie so, dass er sich selbst versteckt hinter der Baumkrone, aber sein Herz da total offen ist. Lasst euch nicht täuschen, manche Menschen erwecken echt den Eindruck, sie wollen überhaupt nichts zu tun haben mit Glauben, aber ihr Herz ist offen. Das ist auf, das ist ganz sehr auf Empfang. Zacharias möchte Jesus sehen. Aber das ist immer noch nicht das Besondere in der Geschichte hier, das Herausragende. Das Dritte, was bemerkenswert ist, Jesus und Zacharias treffen aufeinander. Jesus bleibt stehen, ausgerechnet unter dem Baum, wo der Zacharias sitzt. Und er nennt ihn mit Namen. Wahrscheinlich ist Zacharias fast vom Ast gekippt, als er plötzlich seinen Namen rief. Und ausgerechnet von dem, den er sehen wollte, vor dem er sich aber in gewisser Weise verstecken wollte und auf Distanz bleiben konnte. Und Jesus durchbricht die Distanz. Er sagt, okay, du interessierst dich für mich, hier bin ich, komm, lass uns reden. Und dann treffen die beiden aufeinander und es kommt etwas in Bewegung. Und genauso verwunderlich ist, dass Zacharias keinen Moment zögert, die zugegebenermaßen etwas dreiste Einladung von Jesus anzunehmen. Denn er hat nicht gesagt, komm Zacharias, lass uns essen gehen, sondern er hat ihm eindeutig gesagt, Zacharias, ich will heute bei dir essen. Kann man machen. Macht man aber damals nicht. Jesus hat also seine eigene Kultur, ein Tabu seiner eigenen Kultur gebrochen. Seine eigene Kultur hat er einfach dort mit Füßen getreten, kann man sagen, weil ihm Zacharias so wichtig war. Und obwohl er über diesen Gauner Bescheid wusste, obwohl er mit Sicherheit einen Spitznamen in der Stadt hatte, Zacharias, obwohl klar war, aha, das ist der Raffzahn oder der Betrüger oder der Gauner, nennt Jesus ihn nicht mit seinem Titel, sondern Jesus nennt ihn beim Namen. Er spricht den Namen aus. Vielleicht hat Zacharias seinen eigenen Namen in der Öffentlichkeit kaum noch gehört, weil er einfach so einen schlechten Ruf hatte. Und Jesus spricht ihn beim Namen an. Und es geht sogar noch weiter. Am Ende des Textes lesen wir, dass Jesus sagt, hey, dieser ist doch auch einer von den Söhnen Abrahams. Sprich, das ist doch auch einer von meinem Volk, von meiner Familie. Könnt ihr euch vorstellen, was das in den Zacharias ausgelöst hat? Der durch seine Macht, durch sein Geld vereinsamt ist, hat plötzlich festgestellt, hey, hier ist jemand, der mich beim Namen nennt, der mich bei meinem Vornamen anspricht. Und der mir ganz nahe kommt, dem ich total wichtig bin. Und der so dreist ist und sagt, hey komm, ich lade mich zu dir nach Hause ein. Was vielleicht noch keiner seiner Businesspartner gemacht hat, sondern er lädt ihn einfach zack nach Hause ein und dann reden sie. Diesen nennt er am Ende des Abschnitts Sohn Abrahams. Oder einfach ein Kind Gottes, ein Mensch, der Gott am Herzen liegt. Und das hat Jesus in diesem Moment repräsentiert. Er hat gesagt, du liegst mir am Herzen, du bist mir ganz wichtig. Aber es gibt noch Bemerkenswerteres in dem Abschnitt. Diese Begegnung der beiden, die hat ihre Folgen. Zacharias krempelt im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben um. Er sagt, 50% von dem, was ich habe, die Hälfte von dem, was ich besitze, gebe ich den Armen, sofort. Und weiter, jedem, den ich betrogen habe oder von dem ich etwas räuberisch erpresst habe, den ich abgezockt habe, erstatte ich es vierfach zurück, so wie es das Gesetz fordert. Und also wir können es uns heute nicht vorstellen mit dem Vierfach, aber die haben ja auch keine 0,9% Zinsen gehabt damals. Das war ja etwas anders. Und wir brauchen nur in andere Teile der Welt gucken, so meine Zweitheimat Kenia, da hast du 18% Guthabenzinsen. Könnt ihr euch das vorstellen? 18%. Das heißt, innerhalb von 4 Jahren kannst du dein Geld verdoppeln oder noch mehr machen. Da geht was. Kein Wunder, dass Zacharias es vierfach zurückerstattet, weil er mit dem Geld richtig wuchern konnte. Er konnte das investieren und hat mehr Geld bekommen. Das hat sich echt gelohnt, der Job. Und Geld zu haben, hat sich dort noch mehr gelohnt. Übrigens, Nebenbemerkung, wenn du in Kenia einen Kredit aufnimmst, zahlst du 30%. So nur, um euch zu trösten, dass ihr jetzt nicht die ganze Zeit in die 18% Guthabenzinsen in der Zweidrittelwelt denkt. Diese Begegnung hat Folgen gehabt. Und Zachäus hat gesagt, hey, irgendetwas, was ist, und er hat nicht angefangen zu überlegen, Moment, sollte ich, sondern das schien ihm offenbar frei von der Leber wegzugehen. Einfach so. Wir lesen nichts von einem Zögern, wir lesen nicht von einem Prozess, in den er ging, wir lesen nicht von einem Plan, den er aufgestellt hat und wir lesen nichts davon, dass er sich erst zurückgezogen hat und gedacht hat, ja, was, wie mache ich das jetzt am besten, sondern einfach frei von der Leber weg, gibt er einfach so sein Geld. Freigiebig, also so stelle ich mir freigiebig vor, einfach so 50% von dem, was ich habe. Ich weiß nicht, ob er das in dem Moment überschlagen hat. Aber vielleicht kannte er den Wert seines Portfolios und einfach zack, weg damit, die Hälfte, klick, klack, abheben, Scheck schreiben, was auch immer, den Armen verteilen. Und denjenigen, denen er etwas abgezockt hat, den will er es vierfach zurückerstatten. Offenbar hängt Zachäus gar nicht so sehr daran. Irgendetwas ist in sein Leben reingekommen, was plötzlich seine Prioritäten verschoben hat. Wo er gemerkt hat, boah, hier ist was, was mir so genial wichtig ist, was mich so verändert, was mich so berührt, dass andere Dinge, die mir bisher so wichtig waren, an Bedeutung verlieren. Und plötzlich ist bei ihm persönlich beim Geld eine Inflation ausgebrochen. Das ist nichts mehr wert. Ich hing mein Herz daran, aber es ist nichts mehr wert. Jesus ist bei ihm eingekehrt in sein Haus, aber irgendwie auch in sein Innerstes. Und das hat seine Folgen gehabt. Das ist nicht ungesehen geblieben. Und plötzlich ist der gefühlte Wert des Geldes bei Zachäus dahin geschmolzen. Das Bemerkenswerte daran ist, er erfährt die Liebe Gottes, die Nähe Gottes. Und danach leistet er in gewisser Weise Wiedergutmachung für das, was er verzapft hat. Nicht umgedreht. Es ist nicht so, dass er erst Wiedergutmachung leistet und dann Gott näher kommt und dann die Liebe Gottes erfährt, sondern die Liebe Gottes, die hat er als allererstes gespürt, die war da und erst danach, angesteckt von der Liebe Gottes, leistet er Wiedergutmachung. Wir lesen nichts davon, dass Jesus hier mit einer moralischen gekommen ist, so nach dem Motto, ich komme zu dir, wir müssen mal über dein Geld reden. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Nichts. Jesus ist in sein Haus gekommen und das Erste, was passiert ist, Zachäus wird so dermaßen berührt, im Inneren und sagt, hey, guck mal, das will ich jetzt machen. Und nicht so, dass es ihm irgendwie so eine Last auf den Schultern wäre, sondern es hat den Eindruck, es erweckt den Eindruck, als ob er das wirklich frei weggibt, locker weitergibt und locker sein Leben in Ordnung bringt. Beziehungen, die dadurch kaputt gegangen sind, an die geht er jetzt wahrscheinlich ran. Und er fragt offenbar nicht, wie viel kann, soll oder darf er behalten, muss ich jetzt den Gewinn von diesem Jahr, die Zinsen von diesem Jahr schon mit reinrechnen, die mir zwar gut geschrieben sind, aber noch nicht und so weiter. Also er hat keine Buchführung gemacht in dem Moment, sondern er hat frei weggegeben. Aber besonders interessant wird die Geschichte, wenn man sich überlegt, was geschieht am Tag 1 nach der Übernachtung. Ich versuche mir das mal ein bisschen auszumalen. Das steht nicht so im Bibeltext, aber ich versuche mir zu überlegen, was sind denn die Folgen von dem, was hier geschehen ist? Am nächsten Morgen, die Stadt erwacht. Es wird immer noch darüber gesprochen, hey, dieser Jesus, der im ganzen Land bekannt ist, ausgerechnet bei Zachäus. Aber es geschieht noch mehr. Plötzlich bekommen Bettler, plötzlich bekommen arme Leute Almosen, plötzlich bekommen sie Geld. Ein Geldsegen ist da plötzlich da. Und bei anderen Leuten ist es nochmal anders. Ein Familienvater bekommt plötzlich einen Umschlag und da ist Geld drin. Und er wundert sich, wo kommt das Geld her? Endlich kann ich eine Operation für meine Frau bezahlen. Und er wundert sich, hä? Das ist ja unglaublich. Ein Händler bekommt einen Scheck und endlich kann er wieder Waren kaufen. Er kann sie wieder einkaufen. Oder ein Handwerker, der sonst an die Zollstation kommt und immer diesen Aderlass erwartet am frühen Morgen, bevor er in die Stadt rein kann und dort seine Dienstleistungen an den Mann bringen kann, der merkt plötzlich, wow, was ist denn heute mit den Preisen passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Und frohen Mutes geht er rein, was sich auf die Qualität seiner Arbeit niederschlägt, was sich auf die Beziehung zu seinen Kunden niederschlägt und was sich auf seine Rechnungshöhe niederschlägt. Das heißt, seine Kunden, die er an diesem Tag bedient, die zahlen auch wieder weniger. Und die wundern sich genauso, was ist heute los? Handwerker, so billig, hatte ich noch nie. So gute Qualität, hatte ich noch nie. Und freundlich ist er obendrein. Was ist passiert in der Stadt? Und es geht weiter. Die Kriminalität an diesem Tag, die sonst aus der Armut, aus dem Bestehlen, aus der Beschaffungskriminalität heraus resultiert, die existiert an dem Tag nicht, weil alle genug haben. Weil plötzlich viel da ist. Wo man merkt, wow, irgendetwas ist in der Stadt passiert. Am Tag 1 nach Zachäus, nach dem Baumfall. Almosen für die Bettler werden gegeben. Kinder gehen zur Schule an dem Tag. Sie müssen nicht arbeiten. Die sanitären Einrichtungen werden erneuert, werden geputzt, werden sauber gemacht, weil plötzlich Geld da ist. Interessant. Jesus war in dieser Stadt. Und er ist ausgerechnet zu Zachäus gegangen. Und plötzlich stellt dieser Zachäus die Stadt auf den Kopf, obwohl er gar nicht viel gemacht hat. Er hat einfach nur versucht, ein paar Sachen wieder ins Reine zu bringen. Und das ist für mich das wirklich Bemerkenswerte an der Geschichte. Was das für eine Wellenbewegung auslöst. Wir sprechen darüber, weil unser Monatsthema heißt Jesus nachfolgen. Das war die allererste Folie, die ihr ganz am Anfang von der Predigt gesehen habt. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Und unsere Gemeindevision, die heißt ja auch, aus ganz normalen Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger von Jesus, die furchtlos die Welt verändern. Wir sehen das bei Zachäus. Lebensveränderung, und das hat Auswirkungen. Gesellschaftswandel, um mal das große Wort in den Mund zu nehmen. Sein Leben ändert sich und seine Stadt ändert sich. Und es sieht nicht so aus, als ob er sich in dem Moment verausgabt hat, als ob er 70 Ehrenämter angenommen hat, als ob er jetzt noch extra Stunden schiebt. Sondern er hat einfach etwas in Ordnung gebracht. Das Evangelium von Jesus, die gute Botschaft von Jesus, hat im besten Fall immer beides im Sinn. Und zwar die Herzensveränderung, das Herz verändert sich und die Verhältnisse verändern sich. Und wir sehen das ja auch in der Geschichte, dass Jesus an verschiedenen Stellen solche Schlüsselpersonen gebraucht. Bei der Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel. Dort ist eine Gesellschaft verändert worden. Korruption, dem Ringen mit Frieden. Meine Frage an dich ist die, träumst du noch? Hast du Visionen für deine Stadt, für dein Umfeld, für das, was da passieren könnte? Hast du so eine innere Unzufriedenheit, wo du sagst, ah, das kann doch nicht so bleiben, da müsste sich doch mal was ändern? Ich habe den Eindruck, wir gewöhnen uns so gut daran, dass alles so ist, wie es ist. Wir gewöhnen uns an Stillstand. Wir gewöhnen uns daran, dass wir vor der Tür einen Flughafen haben, der seit 5 Jahren nicht in Betrieb genommen ist. Und wessen Leben ändert sich? Es ist so. Wir nehmen es einfach so hin. Es ist ja normal. Wenn Behörden das managen, dann kann ja nur das rauskommen. Wir gewöhnen uns daran, dass wir wöchentlich brutale Gewalt sehen und hören. Wir gewöhnen uns an Unrecht. Wir gewöhnen uns daran, oder haben uns daran gewöhnt, dass es heute viel mehr Sklaven als jemals in der Geschichte gibt, die irgendwo in Großstädten hausen, die 6 Sklaven sind oder irgendwas anderes, im Haushalt eingesetzt, missbraucht, eingesperrt werden. Wir gewöhnen uns daran, dass die Chancen von Kindern davon abhängig sind, welchen sozialen Status ihre Eltern haben und damit bei vielen Kindern einfach so ein Deckel auf ihrem Leben ist, durch den sie nie durchkommen werden. Wir gewöhnen uns daran. Wir gewöhnen uns daran, dass es Menschen gibt, die Millionen oder Milliarden scheffeln und andere gerade so am Existenzminimum leben, das Nötigste haben. Wir gewöhnen uns an die Bilder von Gewalt. Wir gewöhnen uns daran, dass es alte Menschen gibt, die isoliert sterben, die dann irgendein Bestattungsunternehmen nach 3 Monaten von der Matratze kratzen muss. Wir gewöhnen uns daran. Das passiert in der Nachbarschaft. Keiner hat sie vermisst. Viele Leute leben so. Hast du Vorstellungen, hast du Visionen, hast du Wünsche, dass sich etwas verändert in der Stadt? Dass sich da etwas tut? Und manchmal gebraucht Gott Menschen, die gar nicht viel tun müssen, dass sich etwas verändert, dass etwas nach vorn geht. Manchmal sucht Gott einfach nur jemand, der sagt, ich gebe Nachhilfe für Eltern, die selbst kaum lesen können und dann mit ihren Kindern die Hausaufgaben nicht machen können und das Lesen mit ihnen nicht üben können. Manchmal braucht es einfach nur Leute, die sagen, hey, Musik kann Menschen verändern, sie kann ihnen eine neue Welt eröffnen. Manchmal braucht es Musiklehrer, die sagen, ich gebe Unterricht für Eltern, die sich das normalerweise nicht leisten können. Manchmal braucht es Handwerker, die einfach einem Asylbewerber ein Praktikum bieten, um festzustellen, der Mann hat goldene Hände. Der kann etwas tun, und zwar richtig gut. Er kommt auf Lösungen, die wir durch unser westliches Mindset gar nicht haben. Manchmal braucht es einen Lokalpolitiker, der sich dafür einsetzt, dass jetzt in der Wintersaison Obdachlose eine warme Bleibe haben. Zumindest nachts. Manchmal braucht es Studenten, die alte Leute im Pflegeheim besuchen, die vereinsamt sind. Manchmal braucht es einen Pflegedienst, der einfach 2 Leute mehr einstellt, weil er sagt, hey, Pflegebedürftige in 12,3 Minuten abzufertigen und zur Türe raus zu sein, geht nicht mit mir. Der einfach 2 Leute mehr einstellt und sagt, wir wollen am Tag 7 Minuten mehr Zeit haben für jede Person, die wir betreuen. Manchmal braucht es jemand, der die alte Dame mit dem Rollator vermisst, die morgendlich ihre Runde dreht, weil sie zu Hause krank ist, weil sie ans Bett gefesselt ist, weil sie erkältet ist. Manchmal braucht es eine Genossenschaft, die bezahlbaren Wohnraum schafft und damit für viele etwas bewegt, vielen helfen kann. Es braucht Unternehmen, die ihre Mitarbeiter direkt am Gewinn beteiligen und sagen, ihr habt dafür gearbeitet, euch gilt der Gewinn, wir verteilen den gerecht unter uns allen. Manchmal braucht es einen Arzt, der die beste Behandlung sucht und nicht die, die bezahlt wird. Nicht die, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Es braucht den Orthopädie-Mechanikermeister, der sagt, dieses Gerät, diese Orthese, das hilft dir am besten. Das ist das, was du eigentlich brauchst. Nicht das, was ich jetzt nach 0815 Standard schnell abhandeln kann. Jesus kommt durch Berlin. Er ruft Menschen von den Bäumen herunter. Und die Stadt ist am Tag danach nicht mehr dieselbe. Das Reich Gottes nähert sich Berlin, nicht der Himmel auf Erden. Den überlassen wir Gott. Das macht Gott. Aber ein Vorgeschmack auf diese Welt. Bist du so ein bisschen wie Zachäus? Guckst du Jesus aus der Ferne an? Bist du grundsätzlich vielleicht interessiert an ihm und sagst, schau mir den mal an? Dann sei darauf gefasst, dass es passieren kann, dass Jesus plötzlich unter deinem Baum steht und sagt, komm runter, hier bin ich. Sei nicht überrascht über die Begegnung. Und Jesus ist an deinem Herz interessiert. Der guckt dich zuerst auf das, was dich nach deiner Meinung von ihm trennt und wo du den Eindruck hast, ich passe nicht zu ihm, sondern er kommt in die Nähe. Wir alle haben irgendwie dieses Zachäus-Gen in uns. Wir können so leicht dazu neigen, unser Leben einfach zu verplempern, indem wir einfach nur an uns denken, unser Leben füllen, uns beschäftigen. Und wir haben alle möglichen Spielzeuge dazu, die uns beschäftigen und die uns ablenken vom eigentlichen Leben. Wir brauchen denen einfach nur nachzugeben. Wir ignorieren dadurch andere, verdrängen Not, verdrängen die Realität, sind wie narkotisiert. Wir können mit uns selbst beschäftigt sein, fern von Gott. Aber der Tag, an dem Jesus vorbeikommt, der verändert etwas. Der bringt etwas in Bewegung. Und dafür möchte ich dich sensibilisieren. Vielleicht ist heute der Tag, wo du den Eindruck hast, irgendwie hält Jesus gerade unter meinem Baum an und spricht mich beim Namen an. Vielleicht ein Gefühl, was du noch nie gehabt hast. Vielleicht eine Stimme, die du noch nie gehört hast. Vielleicht merkst du selbst auch, ich denke, ich kenne Jesus. Ich lebe schon Jahre, Jahrzehnte lang als Christ. Aber irgendwie fehlt mir diese innere Nähe. Es ist kein Wunder, dass Jesus selbst darauf hinweist in Johannes 15. Wenn du fest mit mir verbunden bleibst, dann wirst du Frucht bringen. Dann wirst du merken, dass aus dem Leben etwas herausfließt. Zachäus hat in dem Moment diese Verbindung mit Jesus festgemacht. Und wenn du jahrelang als Christ unterwegs bist, dann kann es sein, dass diese Verbindung locker wird, dass sie porös wird, dass sie wackelt und du den Eindruck hast, irgendwas passt nicht. Irgendwie fließt es aus meinem Leben nicht heraus. Irgendwie ist der Kontakt zu Jesus nicht so eng. Dann such den Kontakt wieder neu. Denn Jesus sagt heute noch genau so, wie er es damals zu Zachäus gesagt hat. Ich muss bei dir heute einkehren. Und ihr könnt es ahnen, mit Jesus wird sich etwas verändern. Da wird sich etwas im Herzen verändern. Der Blick auf dich selbst wird sich verändern. Vielleicht wirst du versöhnt mit dir selbst. Dinge, die du mit dir herumschleppst, die du keinem anderen mitteilst, wie Zachäus, der viele Dinge in seinem Blick hatte und der mit sich selbst keineswegs versöhnt war. Denn so schnell, wie er gehandelt hat, das zeigt, dass er nicht 100% zufrieden mit sich war. Vielleicht bist du mit anderen unversöhnt und merkst, ah, hier muss ich eigentlich was ändern, aber ich will nicht daran. Und die Nähe von Jesus, seine Gegenwart, die bringt dich einfach dazu, den ersten Schritt zu machen, den du nie gehen konntest, wo du dich immer angestrengt hast, wo du gemerkt hast, das geht nicht, wo dein Kopf einfach quer lag. Lass Jesus an dein Herz ran. Es wird anders, in dir und um dich herum. Amen.